Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und genauso deinen Heiligen Geist, der als Stellvertreter jetzt in uns lebt und mit uns ist. Und wir heißen dich herzlich willkommen, Heiliger Geist, nochmal ganz bewusst. Denn ohne dich bleibt das Wort Gottes eine leere Hülse. Und ich bete, dass du kommst, Herr, du hast das Wort Gottes eingehaucht, du hast es den Propheten und an Menschen eingegeben. Du bist selbst in Jesus hier auf dieser Erde da gewesen oder hast durch ihn gesprochen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das Wort Gottes heute lebendig machst, Herr. Und wir öffnen dir unser Herzen, sprich zu uns und verändere unser Leben. Und ich danke dir dafür. Amen. Gut, bevor wir jetzt in das neue Thema reingehen, möchte ich gerne nochmal die zwei Hauptschriftstellen von letzter Woche weitergeben, dass man nochmal einen Anschluss bekommt. Und genauso ist es gut, wenn man eine Wiederholung erfährt, dass man diese Dinge besser in seinem Herzen bewahrt und dass es dann auch tiefer geht. Sonst geht das von Woche für Woche, das rauscht dann so drüber und man weiß schon gar nicht mehr, was war die letzte Woche als wichtiger Punkt vorhanden. Und so gehe ich jetzt nochmal rein. Wir hatten ja schon eine Weile uns darüber unterhalten, dass Jesus uns zu Tempeln gemacht hat. Ja, wir sind jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist lebt in uns. Das heißt, wir müssen nicht mehr zu irgendwelchen Wallfahrtsort nach Jerusalem pilgern, sondern der Tempel sitzt hier. Ja, ihr seid der Tempel Gottes und wir als Gemeinde weltweit sind der Tempel Gottes, in dem Gott wohnt. Amen. Ich werde das Bild dann nochmal ranwerfen, aber bevor wir das nochmal sehen, dass uns das nochmal deutlich wird, nochmal die Stelle aus Offenbarung 11, das war die Schriftstelle von letzte Woche, Offenbarung 11, Vers 1 und 2. Und dort wird dem Johannes durch einen Engel wird eine Messrute gegeben oder ein Messrohr und er soll den Tempel Gottes ausmessen. Und ihm wurde gesagt, Offenbarung 11, Vers 1 und 2, steh auf, miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Und den Hof, also den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht. Denn er ist den Nationen gegeben und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate. Das ist ein prophetisches Wort, wovon diese Schriftstelle spricht. Das ist nicht der dritte Tempel, der demnächst in Jerusalem gebaut wird. Das ist dieser geistliche Tempel, von dem hier die Rede ist, weil in einem zukünftigen Tempel, den die Juden definitiv bauen, ja, steht auch in der Schrift, werden dort wieder die alten Opfer dargebracht. Aber hier steht, miss den Tempel Gottes, den Altar und die, welche darin anbeten. Da ist keine Rede von einem Opfer, nur von einem Altar. Und dieser Tempel Gottes, dieses Wort, was hier im Deutschen so übersetzt ist, das bedeutet vom Urtext her das Heiligtum und das Allerheiligste. Ja, und jetzt im Matthias, kannst du mal bitte das Bild nochmal vorne ranwerfen, damit wir wissen, um was es hier geht. Das ist nochmal ein Stück Wiederholung von letzte Woche. Dieses Bild spricht von der Stiftshütte oder besser übersetzt Zelt der Begegnung. Im Hebräischen Mishkan. Und wer weiß, was das tatsächlich zu Deutsch bedeutet? Nachbar von Gottes Herrlichkeit. Mishkan ist Hebräisch und heißt zu Deutsch Nachbar von Gottes Herrlichkeit. Manche Übersetzungen sagen Zelt der Begegnung und Stiftshütte, den Begriff lassen wir weg, da versteht keiner, um was es geht. Zelt der Begegnung. Und das war im Alten Bund 600 Jahre lang dieses Zelt der Begegnung. Dann gab es den Tempel ca. 1000 Jahre und der ist seit 70 nach Christus zerstört. So. Und das, was äußerlich war im Alten Bund, das ist jetzt alles durch Jesus erfüllt und zwar alles innerlich. Alles, was im Alten Bund, was wir an dieser ganzen Symbolik erkennen, die ganze Thematik mit dem Zelt der Begegnung, haben wir lange drüber gesprochen, letzten zwei Sonntagen, gehe ich nicht nochmal näher drauf ein. Und all diese Dinge sind ein Vorschatten. In Christus hat sich das erfüllt und jetzt kommt alles, was früher außen war, alles in uns rein. Das heißt, was dieses Zelt der Begegnung, das bist du jetzt. Ne? 1. Korinther 6, Vers 17, 18, sowas steht, wir sind der Tempel Gottes. Wir sind jetzt der Tempel Gottes und der Heilige Geist lebt in uns. Das heißt, du und ich als Person, erstens, und dann die ganze Gemeinde, sind der Wohnort von Gottes Herrlichkeit. Das heißt, wenn du dieses Bild siehst, dann siehst du dich, oder beziehungsweise wie Gott dich berufen hat, als Nachfolger von Jesus Christus. Du bist ein wandelnder Tempel, eine wandelnde Begegnungsstätte mit Gott. Weil das Herz des Vaters möchte, dass er ganz nah zu seinen Kindern kommt. Und das wurde nur durch Jesus möglich, dass er in unseren Herzen wohnen kann. Und du trägst jetzt seine Herrlichkeit in dir. Du trägst jetzt den Heiligen Geist in dir. Und wenn du deinen Körper, also deine Person mal aufteilst, ist das, was ganz hinten dran ist, dieses letzte Drittel, es ist in drei Drittel aufgeteilt, das letzte Drittel ist praktisch das Allerheiligste, wo die Bundeslade ist, wo die Herrlichkeit Gottes war, auf dem Südedeckel, die Shekinah-Herrlichkeit, darüber dann die Wolkenfeuersäule. Und das ist unser Herz. Und dort ist der Heilige Geist hineingekommen. Er ist bei deiner Wiedergeburt in unser Herz gekommen. Deswegen ist Christus in uns unsere Hoffnung auf Herrlichkeit. Gott lebt jetzt in dir durch den Heiligen Geist. Jesus hat es gesagt in Johannes 14, Vers 24, 25, sagt er, wer mein Wort hält und es bewahrt, der ist es, der mich liebt. Und ich werde kommen und mein Vater wird kommen und wir werden Wohnung bei ihm nehmen. Das heißt, Gott wohnt in dir und mir durch den Heiligen Geist. Und das ist eine Wertschätzung, die er uns gibt. Und diese Dinge, über die wir gesprochen haben und heute noch sprechen werden, das sind alles Heilstatsachen, die Gott alle in Christus erfüllt hat. Wie hole ich das in mein Leben? Allein durch Glauben. Es muss mir offenbar werden. Ich muss es erkennen und ich nehme es mein Herz, ich nehme es für mich persönlich an. Diese Dinge nützen niemandem etwas, wenn sich diese Worte der Schrift nicht in unserem Herzen mit Glauben verbinden. Das war das Problem der Israeliten. Und deswegen lesen wir in Hebräer 4, wo dort geschrieben steht, diese Heilsbotschaft wurde schon im Alten Bund verkündigt, aber es half den Israeliten nicht, nämlich das verheißene Land einzunehmen, ein verheißenes Volk zu sein, Könige und Priester und so weiter. Es half ihnen nichts, ein Großteil half es nichts, weil sich diese wunderbaren Heilstatsachen Gottes in ihrem Herzen nicht mit Glauben verbanden. Deswegen mussten sie 40 Jahre im Kreis ziehen. Amen. Wollen wir 40 Jahre uns im Kreis drehen? Nein. Gott möchte, dass wir seine Worte nehmen, dass wir alles glauben, was er zu uns als Verheißung gesprochen hat, sagen, das gehört mir. Und in unseren Herzen das mit Glauben verbinden, damit wir unseren Lauf laufen und keine Extrarunden gehen. Also diese ganzen Dinge, worüber wir gesprochen haben und heute noch sprechen werden, das soll deinen Glauben inspirieren, aufbauen und du brauchst es bloß zu nehmen. Amen. Nochmal zurück zu diesem Bild. Das Innere, unser Herz, ist der Bereich, was im Zelt der Begegnung das Allerheiligste war. Denn unsere Seele ist der Vorderbereich, wo die Schaubrote, also das Wort Gottes oder auch die Erleuchtung durch den Heiligen Geist, der Leuchter, Menorah-Leuchter und dann dieser Rauchopferaltar und dann außen der Vorhof, das steht für unseren Körper. So, und hier in dieser Schriftstelle steht, Johannes sollte diesen Tempel, also damit ist das Heiligtum gemeint, nicht der Vorhof. Steht ja der Vorhof, lass ihn weg, miss ihn nicht, sondern miss das Heiligtum und das Allerheiligste, den Altar und die, die darin anbeten. Also es geht nicht um den Altar draußen, wo die Brandopfer dargebracht wurden, sondern es geht um den Altar drin, in dem Heiligtum und das ist dieser Rauchopferaltar. Und der steht im neuen Bund für Gebet. Wir lesen ein Stück weiter in Offenbarung, dass die Gebete der Heiligen aufstiegen wie ein Rauchopfer. Die Engel haben das im Himmel aufgesammelt, haben das vor Gottes Thron gebracht. Das ist alles prophetische Sprache. Und dann hat Gott die Antwort geschickt. Das heißt, alle Gebete, die im Glauben gesprochen werden, alle Danksagungen, also Danksagung ist auch ein Gebet. Und alle Fürbittgebete, alle Bitten, alles ist im Geistlichen, es steigt wie Rauch von dir auf aus deinem Herzen und kommt zu Gottes Thron. Genauso wie es im Alten Bund das Rauchopfer war, dass der Priester frühmorgens und abends da dieses Räucherwerk auf diesen Räucheraltar darbringen sollte. Und hier sagt Gott, miss den Tempel, den Altar, das heißt die vor Gott stehen in Dankbarkeit, in Fürbitte und Bitten, also das heißt im Gebet und die darin anbeten. Und wo anbeten wir heutzutage? im Geist in der Wahrheit, in unserem Herzen. Und das ist ein ganz wichtiges Wort, was der Herr mir vor einer Weile gegeben hat. Und jetzt ist die Zeit, mal drüber zu sprechen, dass Gott dabei ist, jetzt sein Heiligtum auszumessen, seinen Tempel hier auf dieser Erde. Und zwar all diejenigen, die frühmorgens, die abends und auch tagsüber verbunden sind im Gebet mit ihm. Die in frühmorgen den Tag beginnen mit Danksagung. Du wächst auf, danke Herr. Du legst dein Räucherwerk auf den Altar. Und du beendest deinen Tag genauso mit Danke. Und was machst du tagsüber? Danke. Du sagst ihm Dank in allen Dingen. Du bist mit Gott verbunden durch Danksagung, durch Fürbitte, durch Gebet und durch Anbetung. Und Gott wacht vom Himmel her genau über seinen Tempel, den er heute sieht, also seine Gemeinde, und er lässt das Heiligtum vermessen. Und warum? Weil er das schützt und bewahrt. All diejenigen, die dort jeden Tag vor ihm erscheinen, im Gebet, in Danksagung, in Lobpreis und Anbetung, die wird er bewahren durch diese schwierige Zeit, die er angekündigt worden ist. Und das Wort hat schon eine ernste Komponente, weil hier steht, den Vorhof, der außerhalb ist des Heiligtums, kann man das Bild nochmal reinwerfen, sieht man es besser? Ne? Der äußere Bereich, der eingegrenzt ist durch dieses weiße Lein, der Vorhof, den miss nicht, den lass weg, er wird von den Heiden zertreten. Und das spricht auch, was Paulus sagt, 2. Thessalonicher 2, dass bevor Jesus kommt, dass ein großer Abfall kommen wird. Das heißt, viele Gläubige oder die sich so nennen, werden vom lebendigen Glauben abfallen, weil der Druck extrem wird. Aber Gott misst seinen Tempel aus, die, die täglich vor ihm erscheinen, am Altar und die ihn anbeten, die bewahrt er und bringt er durch diese Zeit durch. Gut, das war jetzt nochmal rückblickend von letzte Woche. Wie sehen wir das im Neutestamentischen, wie wir da Gott begegnen? Und da hatte ich noch diese Stelle, Kolosser 3, 16 und 17. Dort spricht Paulus genau vom Praktischen, wie wir das praktisch tun, in unseren Alltag einbauen. Kolosser 3, 16 und 17. Na, wo haben wir es hier? Hier ist Kolosser, gut. Und er sagt, er lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Na, ich halte nochmal das Bild, bitte. Das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, das sind jetzt der Tisch mit diesen Schaubroten. Lasst das Wort reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander, singt mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern im Gottesdienst, wie wir es heute gemacht haben. Aus dieser Kombination besteht ja ein neutestamentlicher Lobpreis und Anbetung, also Psalmen, Lobgesänge, also Lieder und geistliche Lieder singen in Sprachen. 1. Korinther 14 wird es auch nochmal aufgeteilt. Und hier steht aber, singt dem Herrn lieblich in euren Herzen. Jetzt nochmal die Bibelstelle, bitte Sarah. Hier steht, ne, singt dem Herrn in euren Herzen in Gnade. Das heißt, diesen Lobpreis, diese Anbetung, diese Danksagung, das findet in deinem Herzen statt. Was hat man vor uns gesagt? In dem Zelt der Begegnung ist das Allerheiligste der Ort, wo die Begegnung mit Gott, mit der Schekinah-Herrlichkeit Gottes stattfindet. Das hast du jetzt in dir, den Heiligen Geist. Und hier kannst du Gott anbeten von frühmorgens bis abends. Ja? Das heißt, deine Dankopfer, deine Anbetungsstätte ist dein Herz, sagt Paulus. Und wenn wir zusammenkommen, ist natürlich diese Versammlungsstätte, wenn wir im großen Rahmen hier als Volk Gottes zusammen sind, ist eine gemeinschaftliche Anbetung, gemeinschaftlicher Lobpreis. Aber was Gott sucht und was er vermisst, also ausmisst und worüber er seinen Schutz ausbreitet, sind diejenigen, die ihm tagsüber, die Woche, im Alltag, von früh morgens bis abends spät, in ihren Herzen Dank sagen und ihn anbeten, ihn loben und preisen und in deren Herzen das Wort Gottes, das Wort des Christus reichlich wohnt. Amen. Und durch diese Dinge bist du total aufgebaut in deinem Alltag. Das geht nämlich noch weiter, Vers 17, und alles, was ihr tut, also dein ganzer Tagesablauf, sei es dein Umgang mit den Kindern, sei es in der Schule, sei es auf der Arbeitsstelle, sei es, wenn du deinen Hobbys nachgehst, alles, was du tust, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Das ist unser täglicher Gottesdienst. Das heißt, unser Alltag durchdrungen mit der Herrlichkeit Gottes, weil Gott in dir lebt. Amen. Und so kannst du durch deinen Alltag gehen mit dieser dankbaren Grundhaltung. Und auf diejenigen hat Gott sein besonderes Augenmerk, weil diejenigen wird er bewahren. Was war das, jetzt nochmal diese andere Grundsatzaussage, was war das Wichtigste im Volk Israel? Das war natürlich das Zelt der Begegnung. Was war das Wichtigste am Zelt der Begegnung? Das Allerheiligste, weil Gott darin wohnte, in seiner Herrlichkeit. Was ist das Wichtigste an einem Christen? Dein Herz. Mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn darin oder daraus fließt alles Leben. Ja? So. Und was ist das Wichtigste in dir, in deinem Herzen? Das ist der Heilige Geist. Das ist die Gegenwart Gottes, seine Herrlichkeit. Und was ist das Wichtigste in der Gemeinde weltweit? Die Gegenwart Gottes. Amen. Das heißt, ohne diese Gegenwart des Heiligen Geistes in uns würden wir uns nicht von den Menschen der Welt unterscheiden. Kein Unterschied. Wenn die Israeliten damals die Herrlichkeit Gottes nicht in ihrer Mitte gehabt hätten, würden sie sich nicht unterschieden haben von den anderen Völkern ringsherum. Die Herrlichkeit Gottes macht den Unterschied. Und eine Gemeinde, in der die nach Gott sucht, die seine Gegenwart sucht, die Gott in ihrer Mitte sucht, seine Gegenwart, macht den Unterschied zu denen, die Gottes Gegenwart nicht suchen. Das heißt, alleine die Gegenwart Gottes in einer Gemeinde bringt die Veränderung. Amen. Deswegen ist es so wichtig, diese Dinge in den Alltag hineinzubeziehen. Ich habe Mittwoch zum Leitertreffen habe ich das Beispiel mal kurz angerissen von David. David, der König von Israel, der 40 Jahre herrschte. Aber bevor er König wurde, als Jugendlicher, hat er eins gemacht. Schafe gehütet und angebetet. Amen. Wie unser lieber Bruder Sven mit seiner Reisegitarre. Du bist auch so ein Mann nach dem Herzen Gottes wie David. Er hat seine kleine Mini-Reisegitarre, hat er überall dabei. Und sei es nur gestern beim Essen oder nach dem Essen, wird das Ding rausgeholt und dann wird erstmal Lobpreis gemacht. In seinem Hotel, dann, wenn er auf Montage ist, ist das Musikinstrument, deine Harfe immer dabei und du betest ihn an. Ja? Amen. David hat Schafe gehütet und angebetet. Und das war die Qualifikation, warum er König werden konnte. Er hat sich um die Schafe gekümmert, also um Menschen, und hat Gott angebetet. Und die Hauptaufgabe eines geistlichen Leiters besteht in Anbetung. Und dann um die Schafe kümmern. Amen. David hat es nie gelassen. Im Gegenteil, er hat die Gegenwart Gottes als König verstärkt gesucht. Er hat nicht gesagt, meine Regierungsgeschäfte, die nehmen mich so ein von früh morgens bis abends spät, die wollen alle was von mir, das ganze Volk Israel, so ein König hat er auch zu regieren, Entscheidungen zu treffen und so weiter. Er hat gesagt, es gibt Zeiten, da lasse ich die Leute Leute sein und gehe in die Hütte Davids. Da hat er da Bundeslade ein Zelt gebaut. Ich gehe dort rein und ich bete an. Das kennt ihr an den Psalmen, kennt ihr das so deutlich raushören, wie David sagt, ein Tag oder eine Stunde in der Gegenwart Gottes ist mehr als 1000 andere. Amen. Er lebte aus der Gegenwart Gottes heraus. Er war ein Anbeter nach dem Herzen Gottes. Und Gott segnete seine Königsherrschaft. Amen. Und wenn das im alten Bund schon möglich war, umso wie viel mehr im neuen Bund, wenn der Heilige Geist in uns lebt. Es ist eine starke Ermutigung vom Herrn, ihn zu suchen in Dankbarkeit, in Lobpreis und Anbetung. Und das nicht nur in der Versammlung, sondern durch den ganzen Tag hindurch. Gut, wir wollen jetzt mal noch zwei Schriftverse mal tiefer nachgehen und wollen dort mal rausarbeiten, was Gott uns alles noch geschenkt hat an Heilstatsachen, diese Gnade Gottes, dass wir unseren Glauben dort aktivieren, dort Zugriff haben darauf und das in unser Leben holen. Judas 20, also das ist nicht der Vers, um was es jetzt geht. Ihr könnt schon mal aufschlagen, 2. Petrus 1, 3 und 4. Aber Judas, der Halbbruder von Jesus, sagte in seinem Brief, Vers 20, ihr Geliebten des Herrn, und das sind wir ja alle, geliebt von ihm. Haben wir auch so deutlich im Lobpreis gehört. Und dann sagt Judas dort, ihr Geliebten des Herrn, erbaut euch, also baut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. So, und was wir heutzutage in dieser Zeit, in der wir leben, was wir dringend brauchen, ist persönliche Auferbauung. Wir müssen auferbaut sein. Richtig auferbaut innerlich. Ermutigt, gestärkt und auferbaut. Und deswegen sagt Judas in seinem Brief, Vers 20, ihr Geliebten, erbaut euch, baut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Geist, das heißt, betet in neuen Sprachen. Und diese beiden Dinge haben eine auferbauende Kraft für uns als Christen, als Nachfolger von Jesus. So, jetzt wollen wir mal unseren Glauben mal aufbauen auf diese Heilstatsachen. Judas sagte sogar, unseren allerheiligsten Glauben. Es ist so wichtig, dass du Glauben hast in diese Dinge. Jetzt gehen wir rein in 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 und 4. Und diese zwei Verse wollen wir mal ein bisschen auseinandernehmen, was hier eigentlich Petrus meint, weil er hat schon in diesen zwei Versen schon ein bisschen was von Paulus gelernt. Ja, wenn du Paulus liest, ja, da reiht sich eine Offenbarung nach der anderen und du musst darüber nachsinnen und richtig tief reingehen. Wir wissen ja, wie das geht hier im Erzgebirge, ja, die vielen Gänge, die hier so alles kilometerweis da durchgraben über die Jahrhunderte, bis man dann an die Erzadern kommt. Na, in Freiberg hat man ja wieder Gold gefunden, liegt sehr tief, also gibt es auch Goldadern. Und Lithium ist auch sehr groß auf dem Markt jetzt, ne? Soll 2024 neu aufgebrochen werden, neuer Bergwerksschacht sind Tausende von Tonnen vorhanden im Osterzgebirge. Es wird wieder interessant bei uns. Ne? Man buddelt wieder im Gestein. Aber nicht wie früher mit Hammer und Meißel, sondern jetzt mit modernen Technik. Das heißt, und so musst du dem Wort Gottes nachgehen und du musst drüber nachsinnen und forschen, bis es seine Kraft entfaltet. Das ist tatsächlich so bei diesen Aposteln, die so eine starke Begegnung mit Jesus hatten, wie Paulus und jetzt im Petrusbrief. Wir wissen ja, was mit Petrus in seinem Leben passiert ist und welche enge Beziehung er zu Jesus dann hatte, nachdem er ihn verraten hatte. Ne? Welche Liebe er zu Jesus hatte. Und wenn je näher du zu Jesus kommst, umso tiefer wird die Offenbarung, umso schwieriger wird es, das den Menschen rüberzureichen. Das heißt, du musst drüber nachsinnen, über die Worte Gottes, den Heiligen Geist bitten und ja, nicht einfach so drüber weglesen. Dann kommst du nie an dieses Silberader ran. Und das ist am Anfang erst so ein ganz schmaler Streifen und dann sind die mit der Meißel da drin nach. Und am Tag hat man wohl früher 2,5 Zentimeter geschafft. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Kilometerweise da in diesem harten Gestein pro Tag 2,5 Zentimeter. Da hat so ein Hauer in alten Zeiten mit seiner Grubenlampe oder mit seiner Kerze her, oder Öllampe, hat er dort den ganzen Tag gemeißelt. Also die waren ausdauernd, die Jungs. Die haben Silbererz gesucht. Ihr Lieben, wir brauchen im übertragenen Sinne brauchen wir auch diese Ausdauer, bis wir an das Wort Gottes rangekommen sind, dass es seine ganze Kraft entfaltet. Amen. Also mit Gott kann man nie leichtfertig umgehen. Und denen, die leichtfertig mal drüber weggehen, dem bleibt eigentlich 90% verborgen. Also lasst uns mal tief reingehen. 2. Petrus 1, Vers 3 und 4. Hier geht es darum, um diese Gnadengeschenke, die uns von Gott geschenkt sind. Und Geschenke sind da und sie sind dazu da, dass man sie auspackt und verwendet, anwendet. Vers 3. Da seine göttliche Kraft, also Gott selbst, uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, merkt ihr schon, das ist schon ähnlich wie Paulus, ne? Durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit wir durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werden, nachdem wir dem Verderben entflohen sind, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Um das einfacher zu machen, werden wir uns jetzt mal ein paar Kernaussagen dieser zwei Verse rausnehmen und dort mal nacharbeiten. Das erste Grundaussage im ersten Teil: Gott in seiner Kraft hat uns alles geschenkt. Und das ist Gnade. Es ist alles geschenkt. Und Paulus erwähnt es in Römer 8, 31 und 32. Gott ist für uns, wer kann dann gegen uns sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm und in ihm nicht auch alles schenken? Das heißt, wovon wir hier sprechen, diese wunderbaren Geschenke Gottes, die hat Gott erkauft, nicht wir. Wir kriegen sie geschenkt. Für Gott hat es den höchsten Preis gekostet. Amen. Es hat ihn seinen Sohn gekostet. Und es hat Jesus sein Leben gekostet, damit wir diese Verheißung zur Verfügung haben. Amen. Er hat es erkauft, wir bekommen es geschenkt. Zweite Frage: Woher wissen wir, was er uns geschenkt hat? Steht auch hier. Er hat uns überaus große und kostbare Verheißungen gegeben. Verheißungen sind Versprechen. Drittens, was bewirken diese Verheißungen in mir? Oder was sollen sie in mir bewirken? Steht auch hier. Damit ihr durch diese göttlicher Natur teilhaftig werdet. Was bedeutet das? Das heißt, wir bekommen diese Geschenke. Es sind diese Verheißungen. Wenn wir diese Verheißung nehmen im Glauben und anwenden auf unser Leben, bewirken sie etwas. Nämlich, wir werden göttlicher Natur teilhaftig. Ich sage mal mit einfachen Worten, wir werden Jesus ähnlich. Das heißt, diese überaus großen, kostbaren Verheißungen, die Gott uns in seiner Kraft geschenkt hat, haben ein Ziel. Gott gibt uns nicht etwas nur, damit wir uns dran erfreuen und für uns vergeuden, sondern Gott hat für alles ein Ziel. Er gibt uns die Geschenke, wir verarbeiten sie und dann als Endresultat werden wir Gott ähnlich. Das ist das, was er möchte. Und das ist wichtig, dass wir das als erstes mal mit begreifen. Wozu sind uns eigentlich diese ganzen Verheißungen gegeben? Damit wir Christus ähnlich werden. Und das ist Gottes Vision, das ist Gottes Ziel und das ist Gottes Weg. Und wir haben es letztes Mal schon ausgearbeitet aus Hebräer 4 oder 3, Vers 10. Die Israeliten suchten nur die Segnung Gottes. Und als es nicht geklappt hat, wollten sie zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens und haben immer gemurrt. Sie haben die Wege Gottes nie verstanden. Deswegen sagt der Schreiber des Hebräerbriefs in Hebräer 3, Vers 10, mein Volk ging alle Wege in die Irre. Das ist ein Zitat aus dem Psalmen. Mein Volk geht alle oder ging alle Zeit in die Irre, weil sie meine Wege nicht verstanden haben. Hat man letzte Woche schon euch, vielleicht lesen wir nochmal. Weil das ist wichtig, dass wir als alles, was im alten Bund geschehen ist, ist zum Vorbild für uns geschrieben, damit wir nicht dieselben Fehler machen. Hebräer 3, Vers 10, darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt. Und so kann es auch mit uns als Christen, als neutestamentliches Volk, genauso passieren, dass wir denselben Fehler machen wie die Israeliten damals. Wir schauen nach den Segnungen Gottes, nach dem, was er uns natürlich auch geschenkt hat. Aber wir verstehen nicht den Sinn dahinter, warum Gott uns diese Verheißung gibt. Und gehen an den Wegen Gottes vorbei. Und das bedeutet in Gottes Augen, sie gehen in die Irre. Andersrum. Wenn ich diese Verheißung nehme, sie glaube, nur für mich selbst, aber nicht erkenne, was Gott damit für eine Absicht bezweckt hat, kann ich als Christ genauso in die Irre gehen. Und ich ziehe diese Verheißung all auf mich. Und wenn es nicht so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle, dann moche ich auch rum und sage, Gott, gib mir das. Warum hast du mich nicht geheilt? Warum ist mein Bankkonto fast leer? Warum hast du das nicht gemacht? Warum hast du mich da nicht gesegnet? Dann verhalten wir uns genauso wie die kleinen Kinder, beziehungsweise wie die Israeliten, die 40 Jahre im Kreis gelaufen sind. Warum? Weil sie Gottes Wege nicht erkannt haben, gingen sie in die Irre, beziehungsweise 40 Jahre im Kreis. So. Und damit wir erkennen, welche Wege Gott mit dir und mir, das gilt für jeden einzelnen Nachfolger Christi. Da ist keiner ausgenommen. Diese Heilstatsachen, diese allergrößten Verheißungen, die Gott uns allen geschenkt hat, sind dazu da, dass alle auf dem Weg gehen und alle in das Bild von Jesus umgestaltet werden. Amen. Da kann keiner heute sagen, ich bin ausgenommen, es sei denn, du bist nicht von neuem geboren. Dann müssen wir mal Termin machen. Buße, Glaube, Taufe. Das Wasser geht noch in der Chuba. Wir haben vor 14 Tagen haben wir erst noch getauft. Ich war froh, dass ich bis hierher drin war, Markus. Ne? Aber das geht noch. Und Geistestaufe. So. Für dich gelten diese Verheißungen. Lasst uns die Wege Gottes erkennen. Und die sind ganz klar definiert in Römer 8, Vers 29. Das schicken wir von mir voraus. Weil die Apostel haben im Prinzip alle dasselbe gepredigt. Weil sie alle von demselben Meister gehört haben. Und so sagt Paulus in Römer 8, Vers 29, denn die er zuvor ersehen hat, nämlich Gott, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er, das heißt Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist Gottes Vision, das ist Gottes Ziel, Gottes Absicht, das er mit jedem Einzelnen von uns hat. Und der Weg dahin ist, durch die Verheißung verändert zu werden, seiner göttlichen Natur teilhaftig werden. Amen. Wir sind alle auf dem Weg. Und wir sollten uns gegenseitig auferbauen und ermutigen, diesen Weg zu gehen. Auf den Wegen Gottes zu bleiben, damit jeder von uns dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet, also Gottes Sohnes, Jesus gleichgestaltet wird, damit Jesus der Erstgeborene sei und wir seine Brüder. Das bedeutet, Kind Gottes zu sein. Amen. Jesus, der erstgeborene Bruder, du darfst Jesus Bruder nennen. Gott hat dafür bezahlt, Jesus hat dafür bezahlt. Wir sind auf dem Weg. Amen. So, und wie kann ich mir denn sicher sein? Manchmal ist man als Christ so beim Zweifeln, funktioniert das so mit den Verheißungen? Das steht zwar alles im Wort, aber so viel in meinem Leben hat sich auch noch nicht erfüllt. Und dann setzt so dieser Zweifel ein, und das sagt Jakobus in seinem Brief, wer so mit dem Wort Gottes umgeht, wer so zweifelt, gleicht einer Meereswoge hin und her, und da wird nichts von Gott erhalten. Frage, wie kann ich mir sicher sein, dass diese Verheißungen für mich persönlich gelten und dass sie auch hundertprozentig eintreffen? Wie kann ich mir das sicher sein? Die Antwort gibt das Wort Gottes, 2. Korinther 1, Vers 19 und 20. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns und euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, sagt Paulus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Also in Christus hat Gott gesagt Ja zu allen Verheißungen. Er ist der Bürger, in Christus ist das Ja. 20, Vers 20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, also in Christus ist das Ja, in ihm ist auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Amen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in Christus ist das Ja und das Amen. Das heißt, es ist für mich und Gott steht von seiner Seite her dazu, das in dir zu erfüllen. Und was machen wir dann? Gott zum Lob durch uns. Wir fangen an, ihn zu loben und zu preisen. So, das war jetzt so ein bisschen die Vorrede. Jetzt schauen wir uns mal an, was meint denn Petrus hier mit diesen überaus großen und kostbaren Verheißungen? Was sind die? Ich meine, das muss man irgendwie praktisch greifbar machen. Ansonsten gehst du die ganze Schrift durch, dacht, oh, was ist denn, sind denn jetzt die überaus großen und kostbaren? Und ich will es heute mal auf vier werden wir uns halt mal etwas näher anschauen, die für jeden von uns gelten, und zwar für alle, die von Neuem geboren sind, die Jesus im Herzen haben, die auf dem Weg der Nachfolge sind, für diejenigen gelten diese Verheißungen. Diese überaus großen und kostbaren Verheißungen sind diejenigen, durch die wir Jesus ähnlich werden. Alles, was du darunter einordnen kannst. Und sie sind uns geschenkt und haben Gott alles gekostet. Nun nennt man ja die Bibel das Alte und das Neue Testament. Und wir machen jetzt mal eine Testamentseröffnung. So, und ein Testament wird ja erst geöffnet vom Notar und dann holt man die ganzen Erben dazu, wenn der Tod dessen, der das Testament geschrieben hat, eingetreten ist. Sonst muss das schön unter Verschluss bleiben. So. Und genauso ist es jetzt hier. Jesus hat mit seinem Tod dieses Testament, diese Bündnisverheißung, über die wir jetzt sprechen, hat er mit seinem Tod besiegelt. Und durch seinen Tod sind diese Verheißungen in Kraft getreten. Und sie sind verfügbar über jeden einzelnen seiner Nachfolger, denn es steht anderswo geschrieben, er hat uns ein Erbteil hinterlassen. Amen. So, wenn du jetzt vom Anwalt einen Brief bekommen würdest und darin steht, ein Onkel in einem fernen Land, den du nie gekannt hast, aber irgendwo bist du mit ihm verwandt, der ist gestorben, er hat keine Nachkommen, du bist der nächste Erbe. Und er hat dir ein Testament hinterlassen und du bekommst einen Termin beim Anwalt. Was würdest du machen? Dann würdest du natürlich hingehen. Würdest diesen Termin wahrnehmen. So, dann ist diese feierliche Testamentseröffnung. Dann werden dir diese ganzen Dinge vorgelesen, die du geerbt hast von deinem Onkel. Ja, du wusstest nicht, dass er ein großes Haus hat mit einem Pool und zwei Autos in der Garage und alles gehört dir jetzt. Und dann hast du aber immer noch die Möglichkeit als Erbe, das Erbe anzunehmen oder das Erbe auszuschlagen. Diese rechtliche Möglichkeit besteht. Denn es gibt auch Erbteile, also Testamente, wo du was erbst, da steht dann so klein gedruckt darunter, dein Onkel vererbt dir ein Haus, ist alles super, aber es sind noch 260.000 Euro Schulden drauf, die erbst du mit. So, und dann hast du die Entscheidung zu treffen, nehme ich das an oder schlage ich das Erbe aus. So. Und das Gute bei Gott ist, in Jesus ist das Ja und das Amen auf jede Verheißung des Vaters. Das heißt, bei ihm gibt es nichts Kleingedrucktes, sondern alles ist offen. Amen. Und so schauen wir uns jetzt mal unsere persönliche Testamentseröffnung an, die Jesus uns durch seinen Tod erkauft hat. Das heißt, durch seinen Tod ist es vor 2000 Jahren in Kraft getreten. Und so sprechen wir über die Verheißung des neuen Bundes, weil wir sind ja in Christus Teilhaber des neuen Bundes. Amen. Und ein Bund bedeutet ein Bündnisschluss. Und ein Bund konnte damals nur geschlossen werden durch Blutvergießen. Der alte Bund wurden Stiere geschlachtet. Der neue Bund konnte nur eingesetzt werden durch das Blut von Jesus. Es musste sein Tod erst eintreten, bevor dieser neue Bund in Kraft tritt. Amen. Ich betone das nochmal, weil über die Dinge, die wir drüber reden jetzt, haben Gott und Jesus alles gekostet. Lass uns das mal auch so sehen. In dieser Wertschätzung. Und hier geht es um die Verheißung des neuen Bundes. Und da muss man vorausschicken, dass Paulus sagt im Epheser 3, Vers 4 bis 6, dass diese Verheißung normalerweise für uns eigentlich gar nicht da waren. Für uns Deutsche oder alle Nicht-Israeliten. Aber durch Christus, durch sein Sühneopfer, sind all diese Bündnisverheißungen, die früher für Israel und Juda galten, für uns genauso wirksam. Weil Gott macht keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Nichtjuden. Diese Dinge sind für alle da. Und das war eine revolutionäre Botschaft zur Zeit der ersten Apostel. Deswegen, ich schiebe das nochmal rein, weil das muss man auch heute ganz klar hören, weil es gibt interessante Lehren über den neuen Bund, die diese ganzen Zusammenhänge komplett ausklammern. Und dann kannst du schon auch, wenn du diese Wege Gottes nicht erkennst, in die Irre gehen. Und hier sagt Paulus, Epheser 3, Vers 4 bis 6, daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde. Das heißt, vor Christus, die 4000 Jahre Menschheitsgeschichte, vor Christus waren diese Dinge alle verborgen. Es war ihnen nicht bekannt, 4000 Jahre lang. Aber jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Heiligen Geist geoffenbart worden ist. Dass nämlich die Heiden, also die Nichtjuden, miterben, du darfst mit am Tisch des Anwalts sitzen und was dort an Testamentsverlesung in Kraft tritt, gilt für uns genauso wie für die Juden. Und mit zum Leib gehörige, also mit zum Volk Gottes und Mitteilhaber der Verheißung sind durch Jesus Christus, durch das Evangelium. Lest ihr? Seht ihr das hier? Wir sind Miterben und Mitteilhaber der Verheißung, der kostbarsten, allergrößten Verheißung, die gegeben wurden, damit wir der göttlichen Natur teilhaftig werden. Und das ist Gottes wunderbarer Gedanke, dass er eine Familie wollte aus allen Nationen, nicht nur aus Juden. Amen. Und was für die Juden galt, gilt für sie immer noch. Aber wir sind jetzt Miterben, Mitglieder am gleichen Leib und Mitteilhaber der Verheißung. So, und diese Stellen, die wir jetzt mal durchgehen werden, dann mach das einfach so und verbinde das in deinem Herzen mit Glauben und sag, diese Geschenke, die gehören mir. Meinetwegen kannst du dir vorstellen, du sitzt am Tisch eines Anwalts und da liest er jetzt diese Punkte vor und sagt, das hast du alles in Christus geerbt, das gehört dir. Manchmal helfen solche bildlichen Vorstellungen. Letzte Woche habe ich auch einige Resonanzen gehört, dass vielen geholfen hat, das zu verstehen. Ich bin ein Tempel des Geistes mit diesem Bild, des Zeltes der Begegnung. Also habe sogar eine Überschrift heute, Silvio, Testamentseröffnung. So, dann lasst uns mal da reingehen. So, und diese Verheißung des neuen Bundes, die für uns alle gelten. Ich beginne mal mit Hesekiel. Das war knapp 600 Jahre vor Christus, hat Gott das prophezeit. Und zwar Hesekiel 36, 26 und 27. Das schreiben wir mal hinten ran. Die zwei Verse werde ich nur vorlesen. Hesekiel 36, 26 und 27, das gilt für Israel genauso wie für uns. Ihr werdet hier lesen, in den zwei Versen geht es tatsächlich um das, was Jesus zu Nikodemus in der Nacht gesagt hat. Er hat gesagt, niemand kann ins Reich der Himmel eingehen, es sei denn, er ist von Neuem geboren. Und das wurde den Juden schon knapp also 590 Jahre vor Christus wurde es ihnen prophezeit durch Hesekiel. Und hier steht, ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Könnt ihr euch erinnern? Das Zelt der Begegnung, in das Innere, ins Herz, einen neuen Geist. Alles schon prophezeit. Ich will das steinerne Herz, also den alten Adam aus eurem Fleisch rausnehmen und will euch ein fleischernes Herz geben. Ein Herz, das empfindsam ist. Ein neues Herz, eine neue Schöpfung in Christus. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres hineinlegen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt, meine Rechtsbestimmungen befolgt und sie tut. Diese zwei Verse sprechen von der neuen Geburt. Wenn du Christus annimmst, erst Buße tust über deine Sünden, Christus annimmst, wirst du von neuem geboren. Durch die Taufe lässt du das alte Leben hinter dir und der Heilige Geist füllt dich. Ein neues Herz, einen neuen Geist. Das sind die Voraussetzungen für die anderen vier Punkte. Und Gott legt seinen Geist in unser Inneres. Seht ihr das? Dass alles Gott das macht. Amen. Wenn ich an das Opfer von Jesus glaube, steht immer hier, Gott hat in seiner göttlichen Kraft all diese Verheißungen uns geschenkt. Amen. Er wartet nur darauf, ich nehme Jesus an, dann macht Gott diese ganzen Dinge in deinem Herzen. Hast du Jesus aufgenommen, bist du von neuem geboren, hat Gott das alte Herz rausgenommen und das neue rein. Hast du es gemerkt? Herztransplantation im Geist definitiv. Im Natürlichen hast du immer noch dein Herz. Aber im Geistlichen hat Gott das sofort gemacht. Erinnert euch noch an das Zeugnis von Dionys? Als er wieder zum Leben kam nach 4 Stunden, hat er genau das erlebt, wie ein Engel kam, das alte Herz raus und das neue rein. Und dann kam der Geist Gottes von oben. Er hat es gesehen im Geist. So, das sind Dinge, die in unserem Herzen geschehen, im Geist. Und du kannst es glauben, das hat mit unseren Gefühlen, Empfindungen erstmal gar nichts zu tun. Weil das in unserem Zentrum, unserer Person stattfindet. Amen. Das ist mit dir und mir geschehen. Und dann legt Gott seinen eigenen Geist in unser Innerstes. So, und was wird dieser Heilige Geist bewirken? Warum gibt Gott uns seinen Geist? Warum gab es Pfingsten? Natürlich, damit die Gemeinde gegründet wird, sicher. Damit man in neuen Sprachen redet, sicher, zur Auferbauung. Das gab es im Alten Bund noch nicht. Damit man geheilt, befreit wird, alles gut. Es steht aber nichts davon hier. Der Heilige Geist wurde gegeben von Gott, weil Gott seinen Weg verfolgt mit uns. In das Bild von seinem Sohn umgestaltet zu werden. Und der Heilige Geist bewirkt in uns, was im alten Bund unmöglich war. Deswegen war der alte Bund, da wurde ständig gebrochen von den Israeliten. Unmöglich. Weil durch die alte menschliche Natur, durch das alte steinerne Herz, war es völlig unmöglich, die Gebote und Rechtsbestimmungen Gottes zu halten und zu bewahren. Die Rebellion musste raus und das fleischerne, demütige Herz musste rein, die Neuschöpfung in Christus. Und dann wird der Heilige Geist in uns bewirken, dass wir in Gottes Satzung wandeln und seine Rechtsbestimmung befolgen. Amen. Das ist der Kern von Pfingsten, ihr Lieben. Das haben die Juden übrigens über Jahrhunderte im Schavutfest gefeiert. Die Gesetzgebung auf dem Berg Sinai. Und das hat sich zu Pfingsten erfüllt. Amen. Nochmal, der Heilige Geist wurde dir gegeben, damit es dir gut geht, sicher, damit du Freude hast im Herrn, alles super, denn wenn du seine Gebote tust, befolgst, dann kommt große Freude in dein Herz. So, aber lass uns jetzt mal weitergehen. Das sind so die Verheißungen über das neue Herz, neuen Geist und so weiter, über die Wiedergeburt. Jetzt kommen wir zur weiteren Testamentsöffnung. Und das steht in Jeremia 31. Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Und dasselbe liest du im Neuen Testament im Hebräer 8, 10 bis 12. Das heißt, diese alttestamentischen Prophezeiungen, und das war reichlich 600 Jahre vor Christus, wurde dem Jeremia gegeben, in Jeremia 31. Und das steht im Hebräerbrief, in Hebräer 8 und Hebräer 10 wird es nochmal erwähnt. Also das gilt für uns. Du siehst, diese Stelle steht im Alten Testament als Prophezeiung und im Neuen Testament im Hebräer 8 und Hebräer 10 als Erfüllung. Amen. Dazwischen liegen 600 Jahre, aber das muss ja uns nicht interessieren, weil für uns ist das ja da, seit 2000 Jahren schon. Amen. So, jetzt lasst uns mal an diese Testamentseröffnung gehen. Was hat Gott denn in den neuen Bund eingeschlossen? Was macht er denn mit uns und was steht uns zur Verfügung? Und genau diese vier Dinge sind die allergrößten kostbaren Verheißungen, durch die wir der göttlichen Natur teilhaftig werden. So, das sind vier Punkte. Erstens, zweitens, oder drei. Drittens, viertens kriegen wir noch hin. So. Ich habe heute bewusst mal auf Simons Tablet verzichtet, hier, sodass man die Schriftstellen auch mal hier oben ranwerfen kann. Kannst du bitte mal einblenden, Sarah? Jeremia 31 bis 34. Ich nehme aber jetzt nur den Vers 33 und 34 heraus, weil das andere gilt für Israel und Juda, nicht für uns. Sondern Vers 33 kann man sich gut merken. Jeremia 31 bis 34, also mit 30, findet man immer in der Bibel wieder, so als Gedankenstütze. Vers 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Mit wem schließt Gott den neuen Bund nach jenen Tagen durch Jesus? Mit dem Haus Israel und Juda. Und Jesus ist der Mittler des neuen Bundes. Er ist das wahre Passahlamm, das wahre Opfer. Und er ist der Hohepriester. Seit Jesus gibt es nur noch einen Hohepriester, Jesus, nur noch ein Opfer, sein Vollkommenes. Amen. Und nur noch einen Mittler. Gut, das galt zuerst für Israel und Juda, aber genauso jetzt uns haben wir gesehen, wie Paulus das im Epheserbrief beschreibt. So, was ist das Erste, was Gott uns gibt? Und die Reihenfolge ist so interessant, weil was du am meisten über den neuen Bund so hörst, oder was uns so geläufig ist, ist bei uns Menschen jetzt heute hier die Reihenfolge genau umgedreht. Warum? Weil wir die Wege Gottes nicht erkannt haben. Gott beginnt immer mit dem Wichtigsten. Was sagt er? Ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Amen. Und ich nehme mal das Wort Gesetz hier raus, weil das nicht die richtige Übersetzung ist, sondern ich schreibe mal die Tora in Herz und Sinn. So, das steht nämlich genauso dort. Und Gesetz, das klingt alles so gruselig und befremdlich und bedrohlich. Tora heißt zu Deutsch nichts weiter wie Weisung eines liebenden Vaters an seine Kinder. Das heißt, wie wenn ein Vater seine Kinder erzieht, gibst du deinen Kindern ja Weisungen. Sagt, das ist für dich da und das bitte nicht. Das heißt, er gibt ihnen Grenzen mit Liebe und Strenge. So erzieht Gott uns und so sollten wir unsere Kinder erziehen, mit Liebe und mit Strenge. So, und wenn sie über die Grenzen drüber sind, gibt es eine Strafen, wie immer. Weil Gott geht genauso mit uns um, mit Züchtigung. So, und das ist göttliche Erziehung. Wenn wir unsere Kinder in denselben Rahmen mit großer Liebe, aber mit klaren Grenzen erziehen, dann machst du es richtig. Und genauso erzieht Gott uns. Und Tora heißt einfach Weisung eines Vaters, wo Grenzen festgesetzt werden und das, was einem Kind erlaubt ist. Eine Weisung eines liebenden Vaters an seine Kinder. Und das hat Gott damals, worum geht es hier, um die 10 Gebote, die Gott damals auf dem Berg Sinai in Steintafelform gegeben hat. Und die schreibt er jetzt in dein Herz rein. Bei Jeremia, also ich will meine Tora in ihr Innerstes legen und auf ihr Herz schreiben. Das heißt, in dem Moment, wo du von Neuem geboren bist, der Heilige Geist lebt in dir, legt Gott seine Tora in dein Herz rein. Wenn es dazu hebräisch ist, sagen wir eben die 10 Gebote. Die legt er in dein Herz rein und die schreibt er jetzt mit einem sanften Finger in das neue Herz. Und so sitzt du heute hier. Amen. Das ist alles hier reingeschrieben. Er legt es in unser Innerstes. Gehen wir zurück. Was war im Allerheiligsten in der Stiftshütte oder seit der Begegnung im Tempel? Die Bundeslade. Was war in der Bundeslade? Die 2 Steintafeln mit der Tora, mit den 10 Geboten. Das war ein Bild, ein Vorschatten. Gott legte das ins Allerheiligste in seinem Tempel und so legt er das, wie damals die Steinplatten in die Bundeslade, legt er das heute in dein Herz. Die Bundeslade steht für dein Herz. Legt er das rein. Und er schreibt es hier rein. Weil diese Tora, diese 10 Gebote, nicht die mosaischen Gesetze, Speisegebote, den ganzen Zeugs, das nicht, das gilt für uns nicht mehr. Aber diese 10 Gebote, die gelten in aller Ewigkeit. Die regeln deine Beziehung zu Gott, Punkt 1 bis 4 und Punkt 5 bis 10, die Beziehung untereinander. Amen. Und da, das bedeutet, damit läuft es bei dir auf der Erde gut und im Himmel gut. Und du hast den Heiligen Geist bekommen, damit du diese Gebote auch leben kannst. Das heißt, wir kennen uns als Christen im neuen Bund, das sind alles deine Verheißungen, die dir geschenkt worden ist. Du kannst nicht vor Gott hintreten und kannst sagen, konnte ich nicht. Das ging bei mir nicht. Also kannst du Gebot 1 bis 10 nehmen. Hat gesagt, nee. Gott sagt dann zu dir, ich habe dir meinen Geist gegeben, der gibt dir die Kraft. Ich habe dir meine Gebote ins Herz geschrieben. Du kennst sie alle. Ich habe dir alles gegeben. Du musst es bloß ausleben. Amen. Wir haben keine Entschuldigung mehr. Das ist so die Verantwortung, die wir tragen als Christen im Neuen Bund. So, und dasselbe steht in Römer 8, Vers 4. Wo Paulus wiederum den Kern von Pfingsten rausarbeitet. Und er sagt dort in Römer 8, Vers 4, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit, also die 10 Gebote, in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß danach dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Das heißt, diese 10 Gebote werden in uns erfüllt, wenn wir mit dem Heiligen Geist gemeinsam leben und nicht mal in unserer alten Natur. Dann macht Paulus weiter in Römer 13, Vers 8 bis 10. Und hier sagt er, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das ganze Gesetz, hat die ganzen 10 Gebote erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht töten, sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in dem einen Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und hier meint er die Beziehung im zwischenmenschlichen Bereich. Natürlich ist die Liebe zu Gott in den ersten 4 Geboten genauso die Motivation. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und was hast du erhalten bei deiner Wiedergeburt mit dem Heiligen Geist? Römer 5, 5. Die Liebe Gottes des Vaters ist in unser Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. So sind wir jetzt schuldig, einander zu lieben. Du solltest keine anderen Schulden haben, außer dass du den Nächsten liebst. Denn wenn du das tust, hast du alle 10 Gebote, oder beziehungsweise die den zwischenmenschlichen Bereich betreffen, erfüllt. So wird es für uns einerseits im neuen Bund einfacher, denn die Liebe ist die Erfüllung der Gebote, Andererseits ist es total herausfordernd, dass du diese Liebe in dir kultivierst und bewahrst. Deswegen brauchst du täglich diese Zeit im Allerheiligsten mit dem, der die Liebe ist. Amen. Aber das ist noch ein extra Punkt, den Gott uns gibt. Den werden wir noch mal. Jetzt bleiben wir erstmal bei dem hier. Und dann Matthäus 7, Vers 12, sagt Jesus dazu etwas sehr Interessantes. Hier fasst Jesus das ganze Gesetz, die ganze Tora, und dann fasst er sogar die ganzen Propheten noch zusammen, weil die Propheten haben auch das Volk Gottes ermahnt, in den Wegen Gottes zu gehen. Und hier sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 12, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut ihr ihnen ebenso. Denn das ist das ganze Gesetz und die Propheten. Jetzt wird es aber extrem praktisch. In deinem ganzen Alltag, alles, was du willst, was dein Mitmensch dir tut, sei es zu Hause, da geht's ja los. Dein Nächsten, das ist immer das im häuslichen Umfeld. Auf der Arbeitsstelle, Menschen, denen du begegnest. Alles, was du willst, dass der andere dir tut, dass du ihnen genauso, beziehungsweise im neuen Bund muss man sogar so sagen, dass du ihnen zuerst. Darin besteht das ganze Gesetz und die Propheten. Also du hast die 10 Gebote und die ganzen Propheten in dir und du lebst es aus, wenn du dem Nächsten das tust, was du willst, dass er mit dir macht. Und was macht unsere alte Natur? Genau umgedreht. Deswegen nimmt Jesus das steinerne Herz raus, was das gar nicht kann, diese Rebellion in uns, diese Ich-Bezogenheit, diese Selbstliebe, und gibt uns das fleischerne Herz. Und das fleischerne Herz macht genau das. Es macht tut dem Nächsten zuerst genau das, was wir wollen, dass die Leute uns tun. Dann kannst du nicht mehr in eine Versammlung kommen, kannst sagen, oh, heute hat mich keiner begrüßt. Bruder X, Schwester Y sind an mir vorübergegangen, hatten keinen Schnupfen, haben mich trotzdem nicht begrüßt. Da ist irgendwas faul. Ich fühle mich so abgelehnt. Da muss sofort klingeln, hier drin, der Heilige Geist, ne? Matthäus 7, Vers 12, lässt da das Ding aufleuchten, die Alarmglocke. Alles, was du willst, dass der Bruder X und Schwester Y mit dir tun, du ihnen zuerst. Das ist das Gesetz des Himmels, die Tora des Himmels, des Vaters. Und daran hängt sogar die ganzen Propheten hinten dran. Amen. Ich vermeide es jetzt, auf Ehe und Familie zu beziehen, aber du kannst, es wird dir zu tief gehen. Aber fang doch mal in der Ehe an, in Familie, und tu deiner Frau das, was du immer willst, was sie dir tun soll. Und umgedreht auch. Genauso. Versteht ihr? Das ist dir als Testamentseröffnung gegeben. Gott legt seine Tora ins Herz und gibt es in Sinn, gibt uns seinen Geist, dass wir es tun. Was erwartet er von uns? Das einfach zu tun. Und dann auf dem Weg werden wir dann Natur Gottes teilhaftig. Das wird eine Gemeinde hier und in Schwerin wird es enorm in der Liebe Gottes nach vorne katapultieren, im geistlichen Wachstum, wenn wir mal anfangen, jeder das zu tun. Amen. Einer kommt mit dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Philipper 2. Oder einer achtet den anderen höher als sich selbst. Das kannst du alles unter diese Kategorie 1 deiner Testamentseröffnung mit hineinnehmen. Punkt 2 geht es weiter bei Jeremia 31. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. sehe. Kürz mal ab, sieh mein Volk. Sieh mein Volk. Das heißt, du gehörst jetzt zur Familie Gottes dazu. Gott verbirgt sich dazu. Ich bin ihr Gott, ihr Vater und sie, also wir gehören ab dem Moment zu seinem Volk. Gott ist ein heiliger Gott und sein Volk ist ein heiliges Volk. Sein Volk lebt abgesondert von der Welt und ist nicht gleichförmig mit der Welt, sondern lebt nach den Maßstäben des Wortes Gottes. Und eben werden wir diese Endzeit reingehen, umso mehr unterscheidet sich das Volk Gottes von der Welt. Ich lese nochmal die Verse 2. Korinther 6, 14 bis 18, die beschreiben das. Was 14, ja? 14 bis 18. 2. Korinther 6, 14 bis 18. Zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Das heißt, was hat das Volk Gottes für Gemeinschaft mit dem Volk, was unter der Knechtschaft Satans noch steht? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Was haben der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen, unter ihnen wandeln, will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein. Und jetzt, was kommt als Resultat? Darum geht hinaus aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen. Ich will euch Vater sein, ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ich lasse es mal mehr oder weniger so stehen jetzt. Geht aus ihrer Mitte raus, sondert euch ab, spricht der Herr, rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen. Ich will euch Vater sein, ihr sollt mir Söhne und Töchter sein. So, jetzt machen wir weiter mit dem, lasst einfach auf dich wirken, die Schriftstelle zu Hause nochmal und in den Alltag müssen wir es dann jeder persönlich reinholen. Jetzt finde ich noch was sehr Wichtiges. Hier, was Gott uns als Testament mit als Erbteil gegeben hat. Und da steht im Vers 34, keiner wird mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Unter ihnen spricht der Herr. Alle werden Gott kennen. Und das finde ich total großartig. Alle werden Gott kennen. Das ist deine Verheißung, die Gott dir gegeben hat, das Erbteil in Christus. Und keiner lehre mehr seinen Bruder und keiner sage mehr, erkenne den Herrn. Das heißt, es ist vielleicht sogar hier ein Verbot für Leute, die das Wort Gottes predigen oder die einander ermutigen, ermahnen. Ich kann nicht mehr zu dir sagen, erkenne Gott. Keiner sage das mehr, denn du kannst ihn nur darauf hinweisen, das ist dir bereits gegeben. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Amen. Das ist ein wunderbarer Aspekt deiner Testamentseröffnung. Alle werden Gott kennen. Keiner kann sich mehr rausreden. Es geht um Beziehung. Wie soll ich Gott erkennen? Ich weiß ja gar nicht, wie er ist und ob er mich tatsächlich liebt. Und das ganze Zeug kannst du alles wegtun. Ergreife diese Verheißung. Gott sagt, alle werden mich kennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Da ist jeder inbegriffen. Nimm das, halt es Gott vor, sagen, ich möchte das jetzt in meinem Leben erleben. Jesus ist das Ja und das Amen, das Ja Gottes auf diese Verheißung. Denn das ist meines Erachtens nach so ein Kern. Wenn du erkannt hast, wer Gott ist, wirst du automatisch in sein Bild verwandelt. Es geht ja darum, dass wir das Bild von Jesus verwandelt werden. Und wenn hier steht, der Kleinste wird mich erkennen, das ist natürlich klar. Denn die Kinder, die haben da kein Problem. Kinder sind nicht so verstandesmäßig überlastet, dass die alles hinterfragen und wo der Verstand total im Weg ist. Kinder erkennen Gott so leicht, so, so klar, so tief. Sie kennen einfach Gott. Aber hier spricht, diese Schriftstelle spricht nicht von den Kindern, sondern von den Kleinsten und den Größten. Amen. Auch die intellektuellsten Menschen haben Zugang zur Erkenntnis Gottes. Das heißt, Gott hat auch den Verstand gegeben, damit wir unsere Berufung auf dieser Erde ausfüllen. Und er darf nicht im Weg stehen, Gott zu erkennen. Amen. Sarah, kannst du bitte mal das Bild ranwerfen? Ich habe jetzt mal ein Zitat von einem Menschen, den die Welt als besonders groß eingeschätzt hat, als einen super intelligenten Wissenschaftler, der Sachen in der Physik erfunden hat, die bahnbrechend waren. Zum Beispiel dieser Albert Einstein. Ich weiß nicht, warum diese Professoren immer so interessante Frisuren haben. Vielleicht sind es die Antennen da oder wenn der Verstand sich so ausbreitet, dass das nach oben steht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Albert Einstein war ein sehr begnadeter Mann. Er hat einen Verstand, der über den der meisten Menschen weit drüber hinausging. Also man würde ihn unter die Großen rechnen. Und weißt du, was er erlebt hat? Er hat Gott erkannt. Und sein Verstand war ihm nicht im Weg. Es ist nichts, Gott hat es dir geschenkt und nichts ist da, was dich hindern kann, Gott zu erkennen. Ich lese mal vor. Albert Einstein schrieb in den letzten Tagen seines Lebens, mein Glaube besteht in der demütigen Anbetung Gottes. Was hat er gemacht? Er ging täglich, er war alle Zeit im Allerheiligsten. Er betete in Demut Gott an. Der sich selbst in den kleinsten Einzelheiten der Materie offenbart. Meine tiefe gefühlsmäßige Überzeugung von der Existenz Gottes, die bildet die Grundlage meiner Existenz und meines Glaubens. Ich bin zwar Jude, also war Jude, aber das strahlende Bild Jesu des Nazareners hat auf mich einen überwältigenden Eindruck gemacht. Es hat sich keiner so ausgedrückt wie er. Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen, und das ist die Person Jesu Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Ihn verehre ich. Amen. Die Kleinsten, die Kinder und die Größten, die intellektuellsten Menschen, für alle ist das da, die Testamentseröffnung. Und wir treffen uns irgendwo in der Mitte, oder? Also wir sind ja keine Kinder mehr, aber auch keine Albert Einsteins in dem Sinne. Ja, und wenn das für ihn so real war, umso wie viel mehr auch für uns. Amen. Das strahlende Bild Jesu des Nazareners hat auf mich einen überwältigenden Eindruck gemacht. Es hat sich keiner so ausgedrückt wie er. Und es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen, das ist die Person Jesu Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor dich hingestellt. Und dieser Gott ist alle Zeit vor dir. Amen. Im neuen Bund ist Jesus in dir durch den Geist. Und der Heilige Geist offenbart dir das Bild von Jesus. Das hat Albert Einstein erlebt. Er hat den überwältigenden Eindruck von Jesus, dem Nazarener, das hat ihn so geprägt. Und ihr Lieben, das ist für jeden Christen da. Das gehört zu deinem Geburtsrecht. Und ich wage sogar zu behaupten, dass wir als Christen kein siegreiches Überwinterleben führen, wenn wir nicht diese persönliche Offenbarung von Jesus Christus haben. Da geht es ganz schnell wieder, der Feind hat dort leichtes Spiel mit uns. Aber wenn das in unseren Herzen so einen Ausdruck findet, nämlich Gott erkennen, Jesus erkennen, das verändert unsere ganze Person. Und in ihm hat sich Gott deutlich vor uns hingestellt. Psalm 16, Vers 8. David hat genau das erlebt. Psalm 16, Vers 8. Da sagt David, nicht Albert Einstein, nur David sagt in Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor meinen Augen, vor meinen inneren Augen. Steht er zu meiner Rechten, werde ich nicht wanken. Das heißt, David war ein Anbeter. Er hat Gott gesucht in seiner Gegenwart und er hatte Gott während seines Alltages, während seiner Königsherrschaftsgeschichten, während des Kampfes, wo überall, wo er unterwegs war, er hatte Gott alle Zeit vor seinem inneren Auge. Und wenn er zu meiner Rechten steht, werde ich nicht wanken. Das war David im Alten Bund. Und das hat Gott dir geschenkt im Neuen Bund. Das gilt für die Kleinsten und für die Größten. Und ihr Lieben, wenn wir zu dieser Stelle von Petrus nochmal zurückkommen, 2. Petrus 1, steht genau dasselbe hier. Das habe ich eigentlich vorhin ein bisschen übersprungen. Und er sagt in dem Ausgangsversen 2. Petrus 1, Vers 3, dass diese Dinge, die Gott uns zum göttlichen, zum Leben in Gottesfurcht schenkt, werden uns geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Also der zweite Teil vom Vers 3. Diese Verheißungen werden dir geschenkt durch die Erkenntnis Gottes. Der Vorhang ist zerrissen und wir haben freien Zugang zu Gott. Das heißt, Gott koppelt seine Verheißungen und dass die in unserem Leben wirksam werden, immer an die Erkenntnis von ihm selbst. Wenn wir die Verheißung Gottes suchen, außerhalb von ihm, außerhalb der Beziehung, außerhalb von ihm zu kennen, werden sie sich in unserem Leben nicht erfüllen. Aber wenn wir anfangen, ihn zu suchen, ihn kennenzulernen, sein Bild uns prägt, dann werden diese Verheißungen sich nach und nach erfüllen. Kurz gesagt, Gott koppelt seine Verheißung an die Erkenntnis seiner Person, nämlich an Beziehung. Dort fängt Petrus schon an, in Vers 2, Gnade und Friede werden euch immer reichlicher zuteil in der Kenntnis Gottes. Das heißt, Gnade und Friede bekommst du immer mehr in der Erkenntnis Gottes. Ich glaube, du hattest das heute früh gebetet, ne? Im Frühgebet den Eindruck, immer mehr, dass wir immer mehr vom Herrn brauchen. Hier hast du den Vers. In der Erkenntnis Gottes wird dir Gnade und Frieden immer mehr zuteil. Fang an, Gott zu suchen, ihn zu erkennen. Und Friede und Gnade wird stärker werden in deinem Leben. Petrus beendet diesen zweiten Brief sogar im letzten Vers 18. Wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters. Also wir dürfen dort wachsen. Merkt ihr, dass diese Dinge stehen so zwischen den Zeilen und die haben so eine starke Aussagekraft, weil Petrus genau das gelebt hat. Was bewirkt denn eigentlich diese Erkenntnis Gottes in uns? Das wäre jetzt nochmal ein ganz wichtiger Vers, auch noch 2. Petrus 2, Vers 20. Und hier sagt er was ganz Interessantes, der Petrus sagt, denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Aber lasst uns mal auf den ersten Teil des Verses, er sagt, dass wir als Christen durch die Erkenntnis Gottes den Sünden, Begierden, Befleckungen der Welt entflohen sind. Nicht durch Druck des Gesetzes. Das Gesetz liegt in dir. Aber alle die begierten Lüste, die du vor deiner Bekehrung erlebt hast, und wenn manches noch in deinem Leben drin ist, dann kommt vielleicht der Vers 22, stand sie da, den ich jetzt nicht vorlesen werde. Aber das heißt, wenn wir wieder in die alten Muster von Sünden und Begierden zurückfallen, ist der letzte Zustand schlimmer als der erste. Und wie werden wir frei von unseren Sünden? Durch die Erkenntnis Gottes. Du erkennst den Heiligen. Du erkennst den Reinen. Du erkennst sein Blut, das er für dich vergossen hat. Amen. Die Erkenntnis Christi macht uns frei von unserer Bindung an Sünde. Amen. Und viele mühen sich ab, mit ihren heimlichen Dingen fertig zu werden und fallen immer wieder und sind immer unter einem schlechten Gewissen und so weiter. Dieser Kreislauf hört nicht auf. Geh raus, die 40 Jahre im Kreis, fang an, Gott zu erkennen und du wirst frei werden und frei bleiben. Amen. Durch die Erkenntnis Gottes unseres Herrn Jesus Christus sind wir den Befleckungen der Welt entflohen. Das können wir noch dazu schreiben, Epheser 3, Vers 9, 19. Das heißt, dass wir die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Aber ich möchte jetzt noch mal eine Frage nachgehen, woran erkennen wir, dass wir Gott erkannt haben? Und jetzt nehmen wir mal einen dritten Apostel, weder Paulus noch Petrus, sondern Johannes. Und er sagt im ersten, sodass wir das Zeugnis von drei Aposteln haben, 1. Johannes 2, Vers 3. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist die Liebe Gottes wahrhaftig vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener, also Jesus, gewandelt ist. Also wir erkennen, dass wir Gott erkannt haben. Nicht, dass wir eine super Traumvision haben, ist alles richtig. Aber selbst Traumvisionen, innere Bilder, die wir haben von Jesus, die uns dann durch das Wort Gottes auch gezeigt werden, wo das Gott real wird, wenn sich das nicht in unserer Praxis dann bewährt, indem wir tun, was Gott sagt, dann haben wir nicht erkannt. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Gut, soweit dazu. Und der vierte Punkt. Gehen wir zurück zu Jeremia 31. Der letzte Vers von Vers 34. Und ich werde eure Missetat vergeben, an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Und das ist der Punkt 4, was dir geschenkt ist. Vergebung. Versöhnung mit Gott. Ersten Johannes 1, 8 bis 10. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so haben, machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Dann Kapitel 2, die ersten zwei Verse. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht für die unseren, sondern für die gesamte Welt. Das heißt, wenn wir sündigen, ist Vergebung da durch das Blut von Jesus. Geh zu Jesus, lass dir deine Sünden vergeben, lass dich reinwaschen. Und du hast einen Fürsprecher, Jesus, der Hohepriester im Himmel, der für dich eintritt. Amen. Er verbürgt sich, dass deine Sünden vergeben werden, wenn du sie bekennst. Das sind diese Verse. Dafür hat Jesus bezahlt. Amen. Seht ihr nochmal, das sind die allergrößten und kostbarsten Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, damit wir durch sie in der Erkenntnis Gottes Teilhaber der Natur von Jesus werden. Dass die Tora in unser Herzen sind. Der Heilige Geist ist ja in uns, um das zu wirken. Gott will unser Gott sein, wir sein Volk. Wir werden alle können ihn kennenlernen. Und wir haben Versöhnung und Vergebung in Jesus. Amen. Diese vier Dinge dienen dazu, dass du umgestaltet wirst in das Bild von Jesus. Und das ist nicht bloß eine Theorie, sondern das möchte in unseren Alltag hinein. Amen. Aber seht ihr die Reihenfolge, was Gott am wichtigsten ist? Und oft, wenn man den neuen Bund hört oder wenn wir über den neuen Bund sprechen oder uns mit dieser Thematik innerlich auseinandersetzen, kommt uns sofort zuerst der Punkt Nummer 4. Unsere Sünden sind vergeben und das bedeutet, wir sind frei auch von Krankheiten, ja, von Flüchen und so weiter. Das hängt alles mit dieser, den Krankheiten sind dann die Folge von Sünde und so weiter, durch den Sündenfall gekommen. Das hängt hier in diesem Bereich mit drin. Und das ist meistens das, worauf sich die ganze Thematik bezieht. Aber das ist der Punkt 4 in Gottes Auflistung. Und hier spricht kaum jemand drüber. Lasst uns zu Gott, das andere ist alles in Ordnung. Durch Vergebung, Versöhnung, Heilung, Freisetzung, Freisetzung von Flüchen, Blutsinnenreinigung und diese ganzen Dinge sind ja alles verfügbar in dem, was Jesus erkauft hat. Aber diese Dinge gestalten dich um in das Bild seines Sohnes. Amen. Und Petrus beendet diese ganze Thematik in den nächsten Versen. Wenn man diese Dinge umsetzt, Vers 8, wenn bei euch diese Dinge vorhanden sind, das heißt, wenn man mit diesen Dingen arbeiten, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, also ein Christ, der sich mit diesen Dingen nicht auseinandersetzt und umsetzt, wem diese Dinge fehlen, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, liebe Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Sind das nicht noch wunderbare, abschließende, verheißungsvolle, auferbauende Worte von Petrus? Wenn wir diese Dinge tun, werden wir niemals zu Fall kommen. Wir werden niemals abfallen. Auch wenn die Schrift sagt, dass der große Abfall kommt, bevor Jesus zurückkehrt. Wenn wir diese Dinge tun, werden wir niemals zu Fall kommen. Und es wird uns auf diese Weise der Eingang in das Reich unseres Herrn reichlich gewährt. So, wenn wir dann, entweder werden wir entrückt oder wir haben die Gnade, das Vorrecht als Märtyrer zu sterben oder wir gehen so zum Herrn und du kommst an bei ihm, du wirst reichlich, du wirst mit Ehre empfangen, weil du Gottes Wege erkannt hast und auf seinen Wegen gegangen bist. Und die ihn anbeten, die diese Dinge tun, die vermisst er. Die gehören ihm. Amen. Vater, wir danken dir, dass du so gut bist, Herr. Du offenbarst uns deine Wege in deinem Wort, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass du das Ja und das Amen auf jede Verheißung des Vaters bist. Dass du dich regelrecht dafür verbürgt hast, dass diese Dinge durch deinen Tod alle in Kraft getreten sind. Und ich danke dir, dass diese Testamentseröffnung, diese Punkte, die du uns im neuen Bund verheißen hast, dass die alle für jeden von uns gelten, ohne Ausnahme. Und ich bete, Heiliger Geist, dass diese Worte weiter in unseren Herzen arbeiten, dass Satan das nicht stehlen kann, auch wenn er da reges Interesse dran hat. In Jesu Namen bleiben diese Worte bewahrt. Und ich bete, Heiliger Geist, dass diese Dinge sich in unseren Herzen mit Glauben verbinden und dass wir darin leben. In Jesu Namen. Amen.